Hallo und herzlich willkommen zum Wildkrankheits A bis Z Podcast, dem Podcast für Jäger für gesundes Wildbret und Sicherheit bei der Jagd.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast Herbert hier begrüßen zu dürfen. Herbert, magst du dich einmal unseren Gästen vorstellen, sagen, wo du herkommst und wann du deinen Jagdschein gemacht hast?
Ja, mein Name ist Fieberg Herbert und ich komme aus der wunderschönen Oberpfalz in Bayern, aus Schneidenbach. Und ich habe den Jagdschein 1986 gemacht, also schon lange Zeit, wo ich den Jagdschein habe, und habe seit meiner Kindheit führe ich oder bin ich mit Jagdhunden zusammen. Und ich habe kleine Münsterländer, Jagdterrier, Rauhardackel, Deutsch-Drahthaar, alles eigentlich schon durchgeführt. Ja.
Wow, das ist beeindruckend. Also richtig, richtig toll, was du da alles schon erlebt hast. Also wirklich klasse. Und in der heutigen Podcast-Folge wird es ja auch gleich um zwei Wildkrankheitsthemen gehen. Einmal ein menschliches Thema und einmal ein tierisches Thema. Und ich bin dir wirklich sehr dankbar, Herbert, dass du dir zugestimmt hast, den Hörern von deinen Erfahrungen zu berichten, damit eben auch andere einen Eindruck davon bekommen können, welche Krankheiten für uns alle gefährlich werden können und wofür wir uns idealerweise denn schützen können. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit deinem Befund an. Magst du den Hörern einmal berichten, welche Jagdart du früher mit deinen Hunden viel ausgeübt hast und wie es dann dazu gekommen ist, dass du dich beim Arzt auf eine Fuchsbandwurmerkrankung hast hin untersuchen lassen?
Ja, wir haben früher, oder ist ja, der Fall ist ja aufgetreten 1989. Wir haben sehr viel Fuchs bejagt, im Fuchsbau drinnen, mit zwei deutschen Jagdherren. Und dann hat man ja auch sehr oft einmal graben müssen. Da
Ja.
sind wir natürlich sehr oft ziemlich nahe am Fuchs dran gewesen.
Ja.
Ja, und da war unser guter Freund, war ein Veterinärarzt, der Dr. Baumer. Und der hat dann mal gesagt, ja, du könntest dich oder ihr könnt euch doch mal untersuchen lassen. Und so ist es dann entstanden, dass ich da mich da untersuchen lassen habe, mein Vater und ich. Und wir haben dann eine Blutprobe genommen, ist genommen worden und ist dann weggeschickt worden zum Tropeninstitut nach Hamburg.
Okay.
Und dann ist rausgekommen, dass wir einen Fuchsbandwurm haben auf der Leber.
Und wurde das bei deinem Vater auch nachgewiesen oder nur bei
Genau.
dir? Auch,
Beide,
okay.
beide,
Okay.
genau.
Und das war dann die Blutuntersuchung und wurde dann auch noch bildgebend die Leber untersucht mit Ultraschall oder anderen
Genau.
Maßnahmen?
Dann ist natürlich, also das war ja beim Hausarzt die
Ja.
Blutuntersuchung, und dann sind wir nach Regensburg zu die Barmherzigen Brüder gekommen, und die haben dann einen Ultraschall gemacht. Dann haben die gesagt, ja, es ist schon ein Fleck dran oder man hat das nicht so genau sehen können, oder also der Professor, der hat das auch nicht so genau gewusst, was das ist, und war wahrscheinlich das erste Mal der Fall oder irgend so.
Ja.
Und dann haben sie uns eigentlich wieder nach Hause geschickt und haben gesagt, Antibiotika kriegst du, und wenn das so sein sollte, dass der Fuchsbandwurm sich festgelegt hat, dann gibt es ja kein, damals gibt es kein Einkommen mehr. Und das war dann schon wegen einer komischen Sache, gell, war das.
Kein gutes Gefühl, nee, auf gar keinen
Genau,
Fall.
genau.
Das ist.
Ja.
Und wurde das irgendwann nochmal nachuntersucht oder wurde das dann so
Genau.
erstmal stehen gelassen?
Nein, das war dann, also wir haben dann 14 Tage Antibiotika nehmen sollen oder müssen. Und dann ist wieder eine Blutprobe genommen worden, und dann ist das anscheinend verschwunden gewesen, der
Okay.
Fuchsbandwurm. Weiß natürlich keiner, ob das jetzt wirklich einer war oder
Ja.
ist vielleicht der Hundebandwurm gewesen, aber das erste war immer der Fuchsbandwurm sein, sollte es sein.
Okay. Und gab es seitdem noch mal eine Untersuchung oder warst du seitdem noch nicht wieder wegen der Thematik beim Arzt? Also
Ja, wir
warst du
haben
auch.
dann in der Folge drauf, dann wie der dann weg war, dann haben wir dann immer wieder seine Untersuchung gemacht worden, und dann war
Ja.
keiner mehr da.
Okay, das ist
Also
natürlich gut. Ja.
genau. Und wir
Zum
haben
Glück.
natürlich jetzt dann auch in der nächsten Zeit war dann die Fuchsjagd eigentlich nicht mehr so präsent, weil wir
Ja.
dann die Wildschweine bekommen haben, und dann ist das
Ja.
mit den Wildschweinen weitergekommen, gell?
Ja,
Genau.
das ist. Also, und bei deinem Vater war das auch so, dass es dann bei der
Genau.
Nachuntersuchung weg war.
Ja.
Okay, ja, gut,
Und
das ist.
damals war das natürlich schon schlimm, oder für uns war das schon komisch, weil der Professor gesagt hat, in Regensburg, es gibt dann kein Heilmittel. Also
Ja.
damals, jetzt könnte man vielleicht die Leber, eine neue Leber kriegen es vielleicht dann irgendwie, aber
Ja.
damals war das noch nicht so. Gell?
Genau, das ist halt wirklich, darum ist es so unglaublich gefährlich, diese Fuchsbandwurmerkrankung. Es kriegen ja gar nicht so viele Leute zum Glück. Aber wenn man es hat, ist es halt wirklich immer noch ein Problem. Ich habe ja auch eine Podcast-Folge, wo eine Frau berichtet hatte, dass ihr Hund das hat und der wirklich
Ja.
auch, es wurde versucht, es wird dann zuerst versucht, das halt operativ zu entfernen, der Bereich. Und dann muss
Ja.
es wirklich lebenslänglich auch behandelt werden mit Mitteln, die gegen Würmer wirken. Das kriegt es nicht weg, aber man versucht dann halt, sage ich mal, das Wachstum eben einzudämmen. Und es ist halt super spannend, dass du auch so eine Antikörperuntersuchung hast machen lassen. Auf Rat von deinem Freund, finde ich auch richtig klasse,
Ja.
dass euch das dort empfohlen wurde, weil das in Teilen der Fachliteratur eben auch für besonders exponierte Personen, wie du jetzt sagst, wenn man zum Beispiel eben dann häufig diesen sehr engen Fuchskontakt hat, das dann teilweise auch eben empfohlen wird. Aber ich habe jetzt bisher außer dir noch niemanden kennengelernt, der das so auch gemacht hat. Also richtig klasse, auch dass du hier bereit bist, davon den anderen Jägern zu berichten. Und diese Antikörperuntersuchungen werden eben empfohlen für exponierte Personen, weil diese Inkubationszeit mit dieser Erkrankung mit 5 bis 15 Jahren halt häufig so lang ist und die Erkrankung dann nur noch schwer behandelbar ist, wenn sie schon weit fortgeschritten ist und man dann auch wirklich starke Symptome hat. Und wenn man im Blut diese Antikörper nachweisen kann, dann würde man eben wie bei dir auch, würden jetzt zur Abklärung bildgebende Verfahren an der Leber durchgeführt werden, zum Beispiel ein Ultraschall, wo man dann eben schaut, ob es da zum Finnenwachstum gekommen ist und ob sich da schon eine klinische Erkrankung durch diese Finnen des Fuchsbandwurmes eben entwickelt hat. Und im Frühstadium könnte dieses befallene Gewebe dann unter Umständen auch noch komplett vollständig operativ entfernt werden, wenn man Glück hat. Die Finnen wachsen dann aber eben irgendwann infiltrativ wie so ein bösartiger Tumor und könnten im schlimmsten Fall sogar streuen, zum Beispiel in die Lunge oder in das Gehirn. Darum ist diese Früherkennung ebenso wichtig. Und wenn es erst einmal zum klinischen Ausbruch von der Erkrankung gekommen ist, ist es eben häufig eine sehr langfristige, teilweise eben auch lebenslange Behandlung mit Antihelmintika, also mit Medikamenten, die gegen Würmer wirksam sind, eben notwendig. Und am häufigsten wird dafür Albendazol mittlerweile eben eingesetzt. Und das kann es eben nicht beseitigen komplett, aber es kann halt versuchen, das weitere Wachstum eben einzudämmen. Und wir Menschen sind ja Fehlzwischenwirte und nicht jede Aufnahme infektiöse Fuchsbandwurmeier führt eben auch zwangsläufig zu so einer klinischen Erkrankung. Es wird halt angenommen, dass das Immunsystem unter Umständen in manchen Fällen die Entwicklung des Parasiten in einem sehr frühen Stadium verhindern kann. Und in solchen Fällen könnten halt Antikörper im Blut nachgewiesen werden, ohne dass sich halt typischerweise diese infiltratives Finnenwachstum in der Leber dann eben schon eingestellt hat. Ja, und abschließend mit dieser Thematik möchte ich halt nochmal sagen, dass es sich bei dieser Erkrankung mit den Finnen des Fuchsbandwurmes um eine der gefährlichsten parasitären Erkrankungen des Menschen in Mitteleuropa handelt. Daher kann ich halt Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Handschuhen sowie eines Mundschutzes, wenn man halt Füchse zum Beispiel abbalgt, nur empfehlen. Und wenn man jetzt so sagt, es ist halt nicht möglich, immer so direkt diese Entfernung eben einzuhalten, wie jetzt zum Beispiel, wenn man regelmäßig eben so am Bau dann halt tätig war, dass man sowas eben macht, wie so eine Antikörperuntersuchung, ist eine sinnvolle Maßnahme, um eben frühzeitig zu schauen, bestand da eben eine Expositionsgefahr oder nicht, besteht da vielleicht eine Infektion und kann man da eben frühzeitig irgendwie tätig werden. Aber sowas sollte man natürlich dann auch immer mit dem behandelnden Arzt absprechen, ob das dann sinnvoll ist in jedem Fall. Und auch unsere Jagdhunde können sich eben durch das Fressen infizierter Mäuse mit dem Fuchsbandwurm infizieren, anschließend dann auch Endwirte werden, infektiöse Eier ausscheiden, die uns eben wieder infizieren könnten. Deshalb ist halt auch eine regelmäßige Entwurmung von Jagdhunden, gerade eben wenn sie auch regelmäßig auch immer Kontakt zu Mäusen haben und diese fressen, halt auch sehr empfehlenswert. Ja, und jetzt, wenn wir schon beim Thema Jagdhunde sind, dann musstet ihr ja tatsächlich leider einen wirklich auch sehr, sehr schlimmen Krankheitsverlauf bei einem eurer Jagdhunde miterleben. Und magst du, Herbert, magst du mal den Hörern mal berichten, was bei eurem Hund passiert ist?
Ja, wir sind am 28. November letztes Jahr auf der Drückjagd gewesen mit viel Schwarzwild.
Ja.
Strecke war mit 50 Sauen, ist da gelegen. Und mein kleiner Münsterländer Rüde, der Hans, der hat dann eine kranke Sau gestellt und ich habe die dann abgefangen. Und anscheinend hat er sich dann da mit dieser aujächsischen Krankheit angesteckt. Ist ganz klar, dass der Hund nicht irgendwas gefressen hat, sondern der ist mit Schweiß oder Sekret irgendwie halt zusammengekommen. Aber was der Auslöser war, kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Und eigentlich dann, das war der Samstag und dann eine Woche drauf, am Freitag, Abends ist er ganz normaler bei mir auf der Couch gelegen. Und da hat man dann einmal, Nachmittag war er mal so, dass er ein bisschen zum Speicheln angefangen hat. Ja,
Ja.
hat man gedacht, ja, ist er ganz, ist halt einmal so, dann ist er raus und ist er ganz normal. Abends ist er dann auf der Couch da gelegen, ganz normal. Und in der Früh, ich habe ihn dann abends dann in Zwinger rein und in der Früh um 7 Uhr, ist er eigentlich schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Und so wie das eigentlich beschrieben ist, diese Pseudowut, er hat sich dann den ganzen Kopf zerkratzt und überall angeschlagen. Und dann sind wir natürlich sofort zum Tierarzt,
Ja.
zu unserer Tierärztin. Und die hat natürlich nicht gewusst, was das als erstes ist, weil bei
Echt?
uns in Bayern ist ja das noch nicht so häufig.
Ach so.
Aber für mich war eigentlich klar, dass das diese allererste Krankheit war. Und na ja, und dann gibt es natürlich kein Entkommen mehr. Der ist eigentlich ist dann am Tisch dort, habe mich dann einschleppen lassen, weil es halt kein Entkommen gibt. Und ist sehr hart für einen Hundeführer, weil ja der Hund nicht kein normaler Hund ist, sondern das ist mein Partner eigentlich, mein bester Freund. Und sowas ist natürlich hart, sowas. Aber ja, und man kann ja das nur feststellen im Hirnwasser. Also man kann das nicht in der Blutbahn oder irgendwo feststellen, sondern es geht nur dann, wird dann, der kommt dann zur Pathologie und
Ja.
wird dann da festgestellt, ob dann das wirklich, und das war dann wirklich die allererste Krankheit.
Also der wurde auch pathologisch untersucht und es wurde dann
Genau.
wirklich da auch nachgewiesen. Ja.
Genau, der wird im Hirnwasser, weil ja der in die Nervenstränge geht ja das, oder
Ja.
das geht ja nicht in der Blutbahn, sondern das geht ja in die Nerven. Und da wird das dann im Hirnwasser wird das festgestellt, ob das dann das ist. Und ja, und das ist halt für mich auch schlimm. Er bleibt dann dort, wird dann verbrannt. Ich darf ihn nicht einmal beerdigen.
Ja.
Ja, ist halt so auf der Welt.
Das kommt noch dazu. Eben, man hat so viel Zeit, so viel Liebe in so
Genau.
ein Tier investiert. Das ist
Ja.
wirklich der beste Freund, der Partner, ne? Und
Genau.
dann ist man immer unterwegs und dann muss man den da erst erlösen und dann darf man den nicht mal
Genau.
mitnehmen und beerdigen.
Ja.
Ist, ja.
Genau. Rebecca, jetzt kann man natürlich sagen, wir werden dann viele sagen, warum tust du dann an Schweinen jagen?
Ja.
Das ist mein Leben und es war auch dem Hund sein Leben, wenn man den
Ja.
zugeschaut hat, was der an Sauen gejagt hat, ist eine wahre Freude. Und wenn man natürlich solche Leute nicht mehr hat, die an Sauen jagen, jetzt haben wir Schweinepest, alles haben wir
Ja.
schon, wird das natürlich dann immer schlimmer. Ne, gell?
Ja.
Also, ja.
Ja. Nee, es ist richtig. Es wird auch immer wieder gesagt, es ist halt eine Erkrankung, die leider so schrecklich ist, weil sie eben so tödlich ist, weil man nichts machen kann. Das ist ja das Problem. Aber es
Ja.
ist natürlich, wenn man jetzt mal vergleicht, es ist immer leider ein Risiko und man sollte halt alles, was möglich ist, finde ich, sollte man machen. Das macht mit Sicherheit auch jeder, dass
Ja.
man alles versucht einzuschränken, was irgendwie möglich ist. Und das ist natürlich leider, es ist immer ein Risiko. Auch, ich meine, eine Verletzungsgefahr, es ist immer ein Risiko und das ist leider so. Man kann natürlich immer das, was möglich ist, eben machen, um versuchen, halt da die Gefahr eben zu reduzieren. Ja, und dieses Virus der Westfälischen Krankheit kommt halt leider in den Schwarzwildbeständen vieler Bundesländer vor. Bei den Hausschweinen
Ja.
sind wir ja aktuell frei, aber beim Schwarzwild ist es halt leider wirklich ein Problem. Und es ist halt auch das Problem, dass man es den Stücken halt nicht ansieht. Das Schwarzwild ist eben oft unauffällig und man kann gar nicht sehen, ob sie das Virus jetzt in sich tragen oder nicht. Also man kann überhaupt nicht sagen, das Schwein sieht irgendwie von vornherein krank aus, da passe ich
Nein.
jetzt irgendwie auf. Es geht halt gar nicht. Ja,
Ja,
und die.
man sagt halt, wenn sie Stress hat, dann sollte es eigentlich dann ausbrechen, weil der Virus ist ja mit 30% oder 25% schon durchseucht von den Schweinen.
Genau, es gibt diese Variante, dass es dann wieder ausbrechen kann. Genau, ja. Aber man kann
Genau.
es halt, also es kann ja auch sonst auch ohne Stress bei manchen Tieren halt, sage ich mal, da
Bestimmt,
vorhanden sein. Und
genau.
man kann
Ja.
es halt ja leider auch nicht so sagen, denn man weiß ja auch immer nicht, was war jetzt vorher. Hatte das Tier
Ja.
jetzt vorher irgendwo anders in einem anderen Revier oder so? Stress weiß man ja in dem Moment ja dann leider auch
Genau.
nicht. Das ist ja so,
Ja.
sonst könnte man ja sagen, da lässt man den Hund jetzt irgendwie gar nicht ran. Es ist
Ja,
halt,
genau.
wirklich ein extrem schwieriges Thema, weil bei vielen anderen Krankheiten ist es immer gut zu sagen, das und das machen wir und dann haben wir kein Risiko, aber das ist halt hier leider echt ein Problem. Ja, und typische Symptome, wie du schon sagst, sind halt unter anderem starker, kaum stillbarer Juckreiz, Wesensveränderung, Speicheln, fehlende Futteraufnahme und halt auch neurologische Symptome bis hin zu Lähmung halt. Also auch super, dass du es direkt erkannt hast, dass du auch gleich an Tierärztin sagen konntest, was da, woran du denkst, weil da so ein Tier soll ja auch nicht unnötig leiden, wenn es sowieso eh keine Hilfe mehr gibt. In dem Fall, außer
Ja.
die Erlösung. Und wie du auch schon sagtest, wird die Erkrankung eben auch als Pseudowut bezeichnet, weil halt die Symptome eben auch denen der Tollwut eben ähneln könnten. Und für uns Menschen ist die Erkrankung halt ungefährlich, aber für Hunde endet sie eben jedoch innerhalb weniger Tage nach Auftreten der ersten Symptome nahezu immer tödlich. Und es gibt eben auch leider keine Impfung für unsere Hunde. Das ist halt das große Problem. Sonst würde ja jeder Hundeführer sagen, sofort, ich lasse ihn impfen, dann ist alles in Ordnung. Und die Ansteckung erfolgt eben über die Aufnahme von rohem Fleisch oder Innereien infizierter Wildschweine. Aber eben, wie du auch schon sagtest, auch über Sekrete wie Speichel, Augen- und Nasensekret zum Beispiel, auch die können das Virus eben enthalten. Und um das Erkrankungsrisiko zu senken, sollte halt der direkte Kontakt von Hunden zu Schwarzwild, soweit wie es eben bei der Jagd möglich ist, reduziert werden. Sie sollten halt kein rohes Fleisch vom Schwarzwild zu fressen bekommen, keine Innereien sollten verfüttert werden. Und beim Aufbrechen sollten die Hunde halt möglichst keinen Zugang da zum Stück haben, dass sie da nicht in Kontakt kommen. Und man sollte halt, wenn möglich, auch das Beuteln der erlegten Wildschweine so weit wie möglich eben vermeiden. Und ich sage ja auch immer, ich habe auch schon woanders über das Thema auch gesprochen, ich selber habe halt keinen Jagdhund. Ich kann halt immer gut sagen, was so die Theorie sagt, aber es ist halt immer so, man muss gucken, wie weit ist sowas eben jagdpraktisch eben auch dann umsetzbar. Und ich denke, jeder versucht da irgendwie so weit wie möglich eben das auch alles zu vermeiden, dass man auf jeden Fall auch dran denkt, dass eben gerade so beim Aufbrechen, dass die Hunde eben nicht dabei sind, dass sie da eben nicht dass irgendwelche Sekrete aufnehmen oder irgendwelche Innereien, dass man das auf jeden Fall so vermeidet, eben wie so weit, wie es eben jagdtechnisch möglich ist, dort versucht, dann den Kontakt eben zu begrenzen. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieses Interviews. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei dir bedanken, Herbert, für deine Zeit und für die Teilnahme an diesem Podcast hier und für deine viele Erfahrungen, jetzt ja auch wirklich vielen, vielen Jahren Jagdpraxis, wirklich ja, sehr guter Jagdpraxis, praxisnahe Erfahrung. Das ist wirklich unglaublich toll, was du hier den Hörern alles mit auf den Weg geben kannst, was du da selber erlebt hast. Also natürlich sind die Krankheiten schrecklich. Ich denke mal, das versteht jeder. Aber es ist halt super, was du anderen mitgeben kannst. Zum Beispiel, dass du eben auch sagst, dass du in den Symptomen gleich daran die Erkrankung gedacht hast und dass dann noch gar nicht lange rumexperimentiert wurde, sondern dass gleich dann eingeordnet werden konnte, dass der Hund halt wirklich krank ist, dass der eben erlöst werden muss. So schlimm es auch wirklich ist. Und mit dem Fuchsband vom Antikörpertiter ist halt auch wirklich klasse, dass du das mal hast machen lassen, weil da ist halt eine vorbeugende Maßnahme, ist halt wirklich super. Gerade wenn man jetzt so wie du super viel Kontakt hatte, ist es schadet es auf jeden Fall nicht, sowas mal machen zu lassen und da dann ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, ob man da einen Nachweis hat oder eben nicht. Ja, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du hier dabei warst, deine Erfahrung weitergegeben hast, um anderen Jägern eben zu helfen, sich selber und ihre auch ihre viermeinigen Begleiter eben so gut es geht, besser vor möglichen Gefahren während der Jagd zu schützen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken.
Ja, bitte, kein Problem.
Dann tschüss und bis vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, alles klar. Bitte.
Tschüss. Ich hoffe, euch hat die heutige Podcast-Folge gut gefallen. Wenn ihr mehr über Wildkrankheiten und den Schutz vor Zoonosen lernen wollt, dann besucht gerne meine Website www.wildkrankheiten-a-z.de. Dort könnt ihr euch für kostenfreie Webinare zu den Themen Wildkrankheiten und Zoonosen anmelden. Und in den Webinaren werden wir uns gemeinsam viele Fotos und Beispiele aus der Praxis anschauen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen zu dem Podcast oder Wildkrankheiten generell habt, dann schreibt mir sehr gerne. Ich freue mich auf eure Nachricht.